Heute möchten wir in ein weiteres Thema einsteigen. Und zwar geht es hier jetzt weiter in Matthäus 5, Vers 33. Da sagt der Herr Jesus, und er spricht hier wieder ins Judentum hinein: Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Schwüre halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt. Auch bei deinem Haupte sollst du nicht schwören, denn du vermagst kein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen. Unser heutiges Thema heißt Christsein und Schwören, Fragezeichen. Brauchen wir da überhaupt noch weitere Ausführungen nach dem, was wir gerade gehört haben? Christsein und Schwören, Fragezeichen. Ich habe anfangs gedacht, lohnt es sich überhaupt, über dieses Thema eine Predigt zu halten? Aber ich bin mir inzwischen gewiss geworden, dass es nicht umsonst ist, dass wir auch solch ein Thema in einer Predigt behandeln. Christsein und Schwören, Fragezeichen. Und am Beginn der Predigt möchte ich euch fragen, habt ihr auch schon solche reimenden Sätze gehört? Zum Beispiel, Ehrlichkeit und Vertrauen, auf diese Werte sollst du bauen. Schon mal gehört? Nicht, aber reimt sich schön und ist auch wahr. Ehrlichkeit und Vertrauen, auf diese Werte sollst du bauen. Es gibt auch andere Reime wie, wer ehrlich lebt und wahre Worte spricht, dessen Gesicht verliert sich nicht. Unehrlichkeit hingegen wird das Misstrauen immer hegen. Auch ein schöner Reim und ist auch die Wahrheit. Wer ehrlich lebt und wahre Worte spricht, dessen Gesicht verliert sich nicht. Unehrlichkeit hingegen wird das Misstrauen immer hegen. Einen weiteren Vers, den kennt ihr vielleicht eher. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und wenn er doch gleich die Wahrheit spricht. Auch wahr. Heute geht es um das Thema Schwören. Und Schwören ist in Gottes Wort tatsächlich kein unwichtiges Thema. So besteht auch für uns die dringliche Frage, für uns als Kinder Gottes, ob für uns das Schwören überhaupt in irgendeiner Art und Weise zulässig ist, wenn wir das lesen, was der Jesus hier in der Bergpredigt weitergibt. Ist für uns als Kinder Gottes das Schwören überhaupt in irgendeiner Art und Weise zulässig? Doch bevor wir uns damit auseinandersetzen, wollen wir einfach mal darüber nachdenken, ob Schwören grundlegend überhaupt nötig ist. Ist es nötig, irgendwie zu schwören? Vor allen Dingen denken wir da mal in den Alltag hinein. Haben wir es da nötig, überhaupt irgendwo zu schwören? Wie ist das denn? Wenn du von irgendeiner Person verlangst, dass er oder sie dir irgendetwas schwören soll, wie ist das denn dann? Oder was geht da in deinem Herzen vor? So ist es doch so, oder so liegt es doch darin, dass du eine Aussage oder ein bestimmtes Tun oder Versprechen dieser Person absolut festmachen willst. Wenn du sagst, schwöre mir, so möchtest du diese Person festnageln, oder? Vielleicht hat dir die Person versprochen, dies oder jenes zu tun, aber du glaubst es nicht, dass sie es tun wird. Du vertraust der Person nicht. Darum sagst du, ich glaube dir erst, wenn du mir schwörst. Oder die Person hatte dir versichert, dass sie dir die Wahrheit gesagt hat. Doch dir genügt das nicht. Du vertraust dieser Person nicht. Du glaubst dir nicht vollständig und dann sagst du, kannst du mir das schwören? Schwöre mir. Ja, dann glaube ich dir vielleicht. Natürlich wollen wir heute Morgen von unserem Herrn Jesus lernen, ob wir überhaupt untereinander schwören dürfen. Ob du oder ich von irgendjemandem, ob wir einen Schwur von irgendjemandem verlangen dürfen. Das ist eine wichtige Frage. Wenn wir uns jedoch zu Beginn mit diesen grundlegenden Gedanken beschäftigen, was Schwören überhaupt bedeutet oder warum wir schwören sollen, So müssen wir gleich zu Beginn eben diese Feststellung machen, dass Schwören allgemein überhaupt nicht nötig wäre. Ist doch gar nicht nötig, dass man einander irgendetwas schwören muss. Wann verlangt man denn, dass man von irgendjemand einen Schwur haben will? Das geht doch eigentlich, möchte man dann doch nur eigentlich dann, wenn man jemandem nicht vertrauen kann. Oder wenn man jemand nicht für glaubwürdig einstuft. Wenn man einander nicht vertrauen kann, dann kommt es so weit, dass man fortwährend schwören muss. Wenn man einander nicht vertrauen kann, dass der oder diejenige die Wahrheit spricht und nicht mit Lügen umgeht. Man braucht keinen Schwur, wenn man sich auf jemanden wirklich verlassen kann. Man sagt, das, was der sagt, das stimmt. Und das, was er zusagt, das tut er auch. Brauche ich keinen Schwur. Das ist so einfach. Und da müssen wir uns natürlich selber am Beginn solch eines Themas fragen. Gehen wir immer mit der Wahrheit um? Sind wir vertrauenswürdig in unseren Aussagen, in dem, was wir weitergeben an andere? Kann man sich auf dich verlassen? Wenn du etwas versprichst, tust du es dann auch. Das ist für uns als Kinder Gottes so wichtig, auch als Zeugnis in dieser Welt, aber auch als Zeugnis untereinander. Natürlich ist niemand von uns vollkommen und wir vergessen auch mal Dinge, die wir zugesagt haben. Es ist ganz normal, dass man auch mal was vergisst, aber das sollte nicht unseren Charakter prägen. Dass man sagt, der sagt immer etwas zu und er macht es einfach nicht. Oder da hat er wieder das oder jenes gesagt und jetzt habe ich mal geprüft und es stimmt gar nicht, was er gesagt hat. Er erzählt irgendwas Verkehrtes weiter. Man kann ihm nicht vertrauen. Das wäre schade, wenn das bei uns so wäre. Denn schließlich gehören wir als Kinder Gottes ja demjenigen an, der selbst sagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit. Dem gehörst du und ich an. Und was haben wir von ihm bekommen? Ja, wir haben seinen Geist bekommen. Und was ist das für ein Geist, den uns der Herr Jesus gegeben hat? Es ist der Geist der Wahrheit. Der wohnt jetzt in uns. Wie schlimm, wenn wir was anderes weitergeben als die Wahrheit. Und dieser Geist wohnt in uns. Was tun wir dann mit diesem Geist? Wir betrüben ihn. Wir können auch nicht voll Geistes sein, wenn wir mit der Unwahrheit umgehen. Wenn wir andere belügen oder Täuschungsmanöver auffahren. Wenn wir andere täuschen wollen, da wird Gottes Geist nicht mitmachen, weil er wird sich immer zur Wahrheit stellen. Es ist der Geist der Wahrheit. Und wie gesagt, wer das nicht tut, was er zusagt, von dem wird man bald enttäuscht. Und vielleicht haben wir uns auch untereinander schon oft enttäuscht. Oder auch haben uns Menschen draußen enttäuscht. Ja, das hat er zugesagt und er tut es nicht. Und wenn man nicht mit der Wahrheit, sondern mit Lügen umgeht, dann wird man nicht Vertrauen ernten. Sondern was geschieht, wenn man mit Unwahrheit und Lüge umgeht? Man wird Misstrauen ernten. Es geht Misstrauen hervor und das ist ganz schlimm. Und wenn man jemand nicht vollständig vertrauen kann, dann will man von ihm natürlich irgendwelche Rücksicherungen. Sodass man dann am Ende doch sagt, kannst du mir das schwören? Wenn du mir schwörst, dann glaube ich es dir. Vielleicht. Doch auch Gottes Wort macht keinen Hehl daraus, dass es bereits im Alten Testament Lug und Trug gegeben hat. Wir finden da manche Stellen, wo einfach Lug und Trug und Täuschung an der Tagesordnung war. Und Gott, der Herr, hatte seinem Volk und Erbe das Gesetz gegeben, doch die Schriftgelehrten und Pharisäer, sie fanden immer wieder irgendwelche schlauen Wege, die der Herr Jesus auch gerade hier in der Bergpredigt anspricht. Sie haben irgendwelche schlauen Wege erfunden, um das Gesetz zu umgehen. Das haben wir schon in den anderen vorhergehenden Stellen behandelt. Sie hatten gemeint, ja, wenn ich äußerlich keinen umgebracht habe, dann habe ich noch lange keinen Mord begangen. Aber der Herr Jesus sagt etwas ganz anderes. Wenn du schon in deinem Herzen zürnst oder wenn du Schimpfworte über andere sagst, dann ermordest du andere Leute. Oder wenn du sie hasst in deinem Herzen, dann hast du schon Mord begangen. Oder wenn du äußerlich noch keinen Ehebruch begangen hast, dann haben sie gedacht, ja, dann ist alles bestens in Ordnung.
Aber der Jesus sagt, es fängt bei weitem nicht mit der äußeren Tat an. Wenn du schon in deinem Herzen begehrst, dann hast du schon deine Ehe gebrochen oder Unzucht begangen. Und wir wissen es, der Herr Jesus kommt immer wieder auf das zu sprechen, was im Inneren des Menschen ist. Er schaut nicht nur auf das Äußere. Ja, wir sehen oft äußerliche Dinge und äußerlich geht alles so ganz gut und das sieht alles ganz ordentlich aus. Aber im Herzen, da sieht es oft so ganz anders aus. Und der Herr hat immer wieder auf das Herz abgezielt. Und beobachte dich immer wieder selber, jeden Tag, jede Stunde, was spielt sich jetzt gerade in deinem Herzen ab? Wo steht dein Herz? Zum Herrn oder zu den Geschwistern oder zu anderen Menschen? Was bewegt sich in deinem Herzen? Und wenn du da dein Herz beobachtest und dich immer wieder vor Gott erkennst, dann wirst du sehen, es ist so oft eine Räuberhöhle. Es ist so oft so viel Unrat im Herzen. Auf Deutsch gesagt Mist, Dreck, wo wir schuldig werden vor Gott. Und so müssen wir es immer mehr lernen, unsere Herzen von Gott beherrschen zu lassen, sie aber auch reinigen zu lassen durch das Blut Jesu und ihm immer wieder unseren Unrat und unseren Dreck bringen. Und wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ja, sie unter sein Kreuz und sein Blut bringen, Alexander hat es in der Leitung schon gesagt, so ist er treu und gerecht. Auf dass er uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Der Herr tut es, aber er will, dass wir die Sünde beim Namen nennen. Das kannst du auch innerlich tun, innerlich es aussprechen. Herr, vergib mir, ich wollte es gerade nicht denken. Sei du der Herr, beherrsche du mein Herz. Ich möchte durch dich und durch deinen Geist beherrscht sein. Es ist so wichtig, dass wir unter der Herrschaft des Geistes leben. Und dann werden die verkehrten Dinge auch immer weniger werden. Aber du wirst nie vollkommen sein hier auf der Erde. Es ist jeden Tag ein Prozess. Aber es muss nicht unbedingt ein Kampf sein. Es ist einfach auch die Frage, möchtest du dem Herrn ergeben sein oder nicht? Ja, wenn du immer noch Rivalität hast mit dem Herrn und sagst, ja, also einmal ich, einmal er, einmal ich, dann musst du immer Kampf haben. Aber wenn du sagst, nicht ich, Herr, sondern du, ich möchte mich dir vollständig ergeben und ich freue mich, wenn dein Wille auch in meinem Leben zum Ausdruck kommt und wenn du regierst in meinem Herzen. Das ist so viel einfacher, als wenn wir immer so in Eigenstellung gehen, ich muss und ich muss jetzt kämpfen und ich muss dagegen angehen. Nein, lass doch den Herrn Jesus machen. Lass, übergib doch ihm die Herrschaft und ergib dich ihm freiwillig. Der Herr Jesus weiß, was sich in unserem Herzen abspielt und ob wir unsere Herzen reinhalten oder nicht. Und wie gesagt, im Herzen, da können wir schnell zu Mördern werden, da können wir schnell zu Ehebrechern werden. Und nicht umsonst sagt der Herr Jesus in Matthäus 23, gerade zu den religiösen Leuten zu damaliger Zeit, als der Herr hier auf der Erde war, O ihr Heuchler, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reiniget. Inwendig aber sieht's ganz anders aus. Äußerlich, da glänzt ihr, aber inwendig, aber seid ihr voller Raub und Unmäßigkeit. Und sie haben gemeint, ja, wenn äußerlich alles passt, dann ist alles in Ordnung. Aber Gott geht es immer um die Herzen. Doch wir wollen nicht nur auf die Pharisäer blicken, sondern wir wollen beständig unsere Herzen selbst vor Gott prüfen. Nicht umsonst ruft uns Jakobus in Kapitel 4, Vers 8 dazu auf, nahet euch zu Gott. Das ist so wichtig für uns alle Zeit. Nahet euch zu Gott. Nicht nur heute im Gottesdienst, nahe dich jede Stunde zu Gott, nahet euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Das ist das Schöne. Wenn du dich zu Gott nahst, dann naht er sich dir. Und Jakobus sagt weiter, reiniget die Hände, ihr Sünder, und machet eure Herzen keusch. Mach sie also rein. Lass dein Herz rein machen von dem Herrn Jesus, die ihr geteilten Herzen seid. Ein geteiltes Herz ist nicht gut. Machet eure Herzen keusch, die ihr geteilten Herzen seid. Nun, heute geht es um das Schwören. Und der Herr Jesus sagt hier in Matthäus 5, Vers 33, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist. Das heißt also, Er spricht hier ins Judentum hinein und sagt, ihr habt gehört, dass zu den Vorfahren quasi gesagt ist, quasi von Mose an, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Schwüre halten. Es geht hier also zunächst um das falsche Schwören, du sollst nicht falsch schwören. So hat es im Alten Testament geheißen. Und so lesen wir auch zum Beispiel in 3. Mose 19, Vers 12, ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen, spricht der Herr, und nicht entheiligen den Namen deines Gottes. 3. Mose 19, 12, denn ich bin der Herr. Ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen und nicht entheiligen den Namen deines Gottes. Gott wollte also unter keinen Umständen, dass irgendjemand einen falschen Schwur ablegt. Ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen. Und wenn man sich auf den Namen des Herrn beruft, da darf keine Falschheit dabei sein. Aber genau in diesem Punkt entstand ein großer Missbrauch. Und das ist der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte, der Missbrauch. Ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen und nicht entheiligen den Namen Gottes. Sage also nicht, ich schwöre bei Gott. Und du gehst mit unreinen Motiven um oder sagst womöglich überhaupt nicht die Wahrheit. Möchtest nur dich toll rausreden und sagst, ich schwöre bei Gott. Zu mir hat auch schon mal jemand gesagt, soll ich doch gleich tot umfallen, wenn es nicht die Wahrheit ist. Und ihr habt gewusst, es ist nicht die Wahrheit. Ich würde mich fürchten vor Gott. Weil es hat auch schon solche Fälle gegeben, wo Leute tatsächlich umgefallen sind. Oder soll ich doch gleich zum Krüppel werden? Später sind die Leute zum Krüppel geworden. Es gibt Zeugnisse. Ich selber habe es noch nie erlebt, aber habe schon gelesen davon. Wenn wir Gott nicht ernst nehmen, dann wird es gefährlich. Und genauso, wenn wir bei Gott schwören und nicht vollständig mit der Wahrheit umgehen, ich würde mich fürchten. Denn Gott ist ein gerechter Gott, er ist ein heiliger Gott. Und Gott übt auch Gericht aus. Und irgendwo haben das die jüdischen Menschen sicherlich auch erkannt zu damaliger Zeit. Denn man kann auch im Schwören schnell Gottes Namen missbrauchen. Und wie heißt es in den 10 Geboten, 2. Mose 20, Vers 7? Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Ich nehme nicht gern Gottes Namen in den Mund. Vielleicht ist das auch übertrieben, wenn man hier in Bayern, aber auch in Baden-Württemberg, im Schwäbischen sagt, Grüß Gott. Und jeder sagt noch ganz deutlich, und gerade wenn er weiß, der glaubt jemand an Gott, Grüß Gott. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich möchte aber auch kein Gesetz draus machen, wie Gott diese Sache sieht, weil für die meisten Menschen ist es einfach nur eine Grußformel. In Bayern oder in Württemberg, da denkt sich keiner was dabei, dass man hier mit Gott umgeht. Aber ich denke, wenn wir gläubig sind, sollten wir nicht einfach so mit dem Namen Gottes um uns werfen. Oder wenn, dann es einfach auch ganz bewusst sagen. Ja, ich grüße diese Person im Namen Gottes. Aber wenn wir da schon mit Falschheiten umgehen, es ist schwierig. Es ist ein Grenzgebiet. Ich möchte aber auch nicht sagen, dass man es gar nicht tun darf. Ich sage manchmal viel lieber, ich grüße Sie herzlich. Oder sei gegrüßt oder was auch immer. Oder wie man heute so schön sagt, hallo. Ja. Aber das ist vielleicht auch nicht immer die richtige Art. Wir wollen auch nicht irgendwie komisch werden, aber denke daran, wenn du Gottes Namen in den Mund nimmst, was das bedeutet. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Nun, wie war das jetzt damals im Volk Israel? Es gibt einen Dr. Martin Lloyd Jones, der war in den 60er Jahren ein sehr bekannter Bibellehrer im englischen Sprachraum. Und er sagt in seiner Auslegung über die Bergpredigt, eines der größten Probleme, das bereits Israel bei Mose in der Wüstenwanderung hatte, war die Tendenz, dass sich die Menschen im Volk Israel einander belogen hatten. Sie hatten ganz bewusst Dinge gesagt, die nicht stimmten. Somit wurde das Miteinander direkt chaotisch, weil man den Worten und Aussagen der anderen nicht mehr vertrauen konnte. Also im Volk Israel wurde belogen und betrogen. Man könnte sicherlich auch manche Bibelstellen hervorziehen. Ich habe jetzt keine direkte Beweisstelle herausgezogen. Jedenfalls muss man sich dann nicht wundern, wenn man sich nicht mehr einander vertrauen kann, dass dann irgendwann eine große Schwörerei aufgekommen ist. Natürlich denken wir jetzt vielleicht schnell, oh ja, das war ja in Israel. Was geht mich heute Israel an, wie es damals war? Und das Israel war ja so schlimm. Doch wir müssen uns heute vielmehr selbst fragen, warum uns im Neuen Testament so viele Aufforderungen begegnen, einander die Wahrheit zu sagen und nicht zu lügen. Warum wird uns das an so vielen Stellen gesagt? Wahrscheinlich nicht deshalb, weil wir so viel besser sind als Israel, sondern weil Gott unsere Herzen kennt. Zum Beispiel Epheser 4, Vers 25. Darum leget die Lüge ab und redet die Wahrheit, sagt der Apostel Paulus. Lügt die anderen nicht an. Geh auch nicht mit Täuschungsmanövern um. Ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Es geht nicht nur um Gläubige untereinander, sondern allgemein. Auch mit Menschen draußen. Darum leget die Lüge ab und redet die Wahrheit. Und solche Worte sind eben darum geschrieben, wir könnten noch viele andere aus der Schrift hervorziehen, weil auch wir in Gefahr sind, nicht immer so ganz mit der Wahrheit umzugehen. Oder wenn wir schon nicht direkt lügen, aber uns vielleicht schön rauszureden. Ja, wir wollen auch immer wieder das eigene Gesicht wahren. Was geschah aber im Laufe der Zeit im Volk Israel? Als dann so viel mit der Unwahrheit umgegangen worden ist, als so viel belogen und betrogen wurde, man hatte eben angefangen, wegen jeder Kleinigkeit zu schwören. Und natürlich einen Schwur im Namen Gottes abzulegen. Und so oft wurde eben Gottes Namen dabei missbraucht. Und so oft wurde getäuscht, ja falsch geschworen. Und das war schlimm. Und darum gab eben Mose auch durch Gott das Gebot, was wir vorhin aus 3. Mose gelesen hatten, ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen. Und nicht entheiligen den Namen Gottes. Natürlich, das war dann den Schriftgelehrten und denen, die in der Lehre vorgestanden hatten, schon auch wichtig, dass der Name Gottes nicht missbraucht wird. Die Juden haben ja später den Namen Gottes gänzlich gemieden. Bis heute sprechen sie nie den Namen Gottes aus, den Namen Jahwe. Sie sprechen immer irgendwelche Umgehungen aus, weil sie sich fürchten, diesen Namen zu missbrauchen. Ein Jude wird zu dir nie sagen, den Namen Gottes aussprechen, ja, ich glaube an Jahwe. Er wird immer irgendetwas anderes sagen, ja, ich glaube an den Allmächtigen oder ich glaube an den Schöpfer oder den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, aber er wird nie direkt den Namen Gottes aussprechen. Aber weil sie bereits damals sich nicht am Namen Gottes versündigen wollten, somit hatten sie eben ihre Schwüre auf andere Dinge gesetzt, die irgendwie mit Gott in Verbindung standen. Sie hatten dann angefangen, beim Himmel zu schwören. Sie hatten auch beim Tempel geschworen. Oder sie hatten dann auch beim Gold des Tempels geschworen. Oder beim Brandopferaltar. Also bei allem, was so mit dem alttestamentlichen Gottesdienst in Verbindung steht. Oder man konnte auch bei seinem eigenen Haupt schwören. Oder auf sein eigenes Haupt einen Schwur ablegen. Ja, wenn das jetzt wenigstens so gewesen wäre, dass man diesen Schwüren hätte glauben können, dann wäre es ja noch vielleicht noch einigermaßen gut gewesen. Aber das war ja nicht mal so. Denn in diesen Schwüren, da gab es noch verschiedene Abstufungen. Es war ganz, ganz schlau angelegt. Wer zum Beispiel beim Tempel geschworen hat, man sagt ja, der schwört beim Tempel, das muss doch gelten. Nein, das hat nicht gegolten. Daran war der Schwörende nicht bindend. Was aber war schwörend? Was war bindend? Nur wenn derjenige beim Gold des Tempels geschworen hat, dann war es bindend. Hoffen wir zumindest, dass es dann so war. Oder wer beim Brandopferaltar geschworen hat, das war auch nicht bindend. Aber wenn man beim Opfer des Brandopferaltares geschworen hat, dann konnte man davon ausgehen, dass es bindend war. Und so gab es lauter solche komischen Geschichten. Es gab die unterschiedlichsten Schwüren. Doch man fragt sich dann schon, auf welchen Schwur konnte man sich denn eigentlich wirklich verlassen? Ja, beim Tempel gilt es nicht, aber beim Gold des Tempels, ja, da könnte man sich drauf verlassen, dass es dann stimmt. Brandopferaltar, ja, ist gut, aber besser ist, wenn man beim Opfer des Brandopferaltars schwört. Auf welchen Schwur konnte man sich da eigentlich wirklich verlassen, damals im Judentum? Das Schlaue dabei war, wenn nun ihre Aussage oder ihr Versprechen in Frage gestellt wurde, oder wenn sie dies nicht eingehalten hatten, dann konnten die Juden ja leichtfertig darüber hinweggehen und sagen, ja, wir haben ja nicht beim Namen Gottes geschworen. War ja nur beim Tempel oder beim Himmel oder beim Brandopferaltar. Es ist keine Sünde, wir haben den Namen Gottes nicht missbraucht. Doch wie wir hier in der Bergpredigt sehen, war der Herr Jesus mit dieser Schlauheit nicht einverstanden. Oh, er hat wieder auch hier eine Reformation hervorgebracht. Er hat sie wieder, die Menschen zurückgeführt zur Wahrheit. Und so wie Gott die Dinge sieht. Als er, der Sohn Gottes, hier auf der Erde war und unter seinem Volk Israel ein- und ausgegangen ist. Oh, das hätten wir nun mal erleben wollen, der Herr Jesus hier auf der Erde. Als unter seinem Volk ein- und ausging, der Sohn Gottes, da stellte er dieses Umgehen von Gottes Gebot scharf in den Pranger. Vor allem sehen wir das auch in Matthäus 23, das könnt ihr mal gerne mit aufschlagen, Matthäus 23. Das steht hier in direktem Bezug zu Matthäus 5. Da kommt es hier jetzt noch genauer zum Ausdruck. Der Herr Jesus stellt dieses Umgehen von Gottes Geboten der Pharisäer sehr scharf an den Pranger. Und er geht mit den Schriftgelehrten und Pharisäern in eine große Strafrede hinein. Und hier in Matthäus 23, da lesen wir unter anderem auch vom Schwören, ab Vers 16. Und er sagt hier zu diesen Leuten, wehe euch, ihr blinden Führer, die ihr saget, wer beim Tempel schwört, der gilt nichts. Wer aber beim Gold des Tempels schwört, der ist gebunden. Also genau das, was wir vorhin hatten. Oder Vers 17, ihr Narren und Blinde, was ist denn größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Weiter dann in Vers 18, und wer beim Brandopferaltar schwört, das gilt nichts. Das hat also keine Bedeutung. Wer aber beim Opfer schwört, welches darauf liegt, der ist gebunden. Ihr Blinden, was ist denn größer, das Opfer oder der Brandopferaltar, der das Opfer heiligt? Vers 20, darum wer beim Altar schwört, der schwört bei ihm und bei allem, was darauf liegt. Und wer beim Tempel schwört, der schwört bei ihm und bei dem, der darin wohnt. Und wer beim Himmel schwört, der schwört bei dem Throne Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Also es bringt nichts, sich auf den Tempel oder auf den Himmel zu berufen, sondern es geht alles zurück an Gott. Der Sinn und Zweck lag ja nicht darin, dass man das Schwören beim Namen Gottes einfach umgehen soll, sondern um was ging es grundlegend, um was ging es dem Herrn Jesus grundlegend oder auch schon im dritten Buch Mose. Es ging um das falsche Schwören beim Namen Gottes. Man durfte auf den Namen Gottes schwören, aber man sollte nicht falsch schwören. Das Schwören war erlaubt. Nur sollte nicht falsch geschworen werden. Du sollst nicht falsch schwören. Wir finden interessanterweise im Alten Testament sogar Stellen, wo Gott bei sich selbst schwört. Wir finden verschiedene Stellen. Eine ganz bekannt ist zum Beispiel, als Abraham seinen Sohn Isaak auf den Altar legt. Gott hat ja den Abraham sehr, sehr geprüft. Und als Abraham den Isaak auf den Altar gelegt hatte und Gott dann dafür gesorgt hatte, dass ein Widder auf den Altar gelegt wird und Isaak verschont bleibt, da sagte der Herr später in 1. Mose 22, 16, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du, also Abraham, solches getan und deines einzigen Sohnes nicht verschont hast, will ich dich gewiss segnen. Gott hat es bei sich selbst geschworen. Es war keine Sünde zu schwören. Was heißt es denn, wenn sogar Gott bei sich selbst schwört? Könnt ihr euch das vorstellen, was das heißt? Das heißt absolute Garantie. Höchste Garantie. Gott wird es tun. So wahr Gott lebt, es ist gewisslich wahr. Es wird eintreffen, was er sagt.
Und da können wir gleich bei Abraham bleiben. Abraham beauftragte später seinen ältesten Knecht, wieder zurück in seine Heimat zu gehen, also wo Abraham hergekommen ist, nach Ur in Chaldäa, um für seinen Sohn Isaak eine Braut zu suchen und sie ins Land Kanaan zu bringen. Doch Abraham ließ seinen Knecht vorher schwören. Denn Abraham wollte unter keinen Umständen, dass dieser Knecht irgendeine Frau von den Kanaanitern herbringt. Und er sagte zu diesem ältesten Knecht, lege deine Hand unter meine Hüfte, dass ich dich schwören lasse. Und nicht irgendwie schwören lasse, sondern Abraham sagte, dass ich dich schwören lasse bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde, dass du meinem Sohne kein Weib nehmest von den Töchtern der Kanaaniter, unter welchen ich wohne. In 1. Mose 14, Vers 9 lesen wir dann, da legte der Knecht seine Hand unter Abrahams, seines Herrn Hüfte, und schwur solches. Es wurde geschworen, auch im Alten Testament. Und wir sehen aus der Heiligen Schrift, dass Schwüre unwiderrufliche Vereidigungen sind. Wenn man sich auf den Namen Gottes beruft, so muss es auch absolut verbindlich sein. Ja, es muss unumstößlich sein. Es muss auch unwiderrufbar sein. Es muss absolut bindend und bestätigend sein. Genauso wie bindend und bestätigend Gott selbst ist. Und genau das war es ja, was die Schriftgelehrten zur Zeit des Herrn Jesus umgehen wollten. Ganz, ganz schlau. Doch, wie gesagt, unsere Aufgabe ist es nicht, jetzt nur auf die Pharisäer und Schriftgelehrten zu damaliger Zeit zu sehen und sie zu verurteilen, sondern lasst uns beständig einen Blick auf unser eigenes Leben werfen. Wir wollen lernen von verkehrten Halten von damals. Die Frage ist, hast du es auch schon mal versucht, irgendwelchen Wahrheiten Gottes schlau zu umgehen? Hast du auch schon gesagt, Herr, sei du jetzt, ab jetzt der Herr meines Lebens? Hoffentlich hat es jeder von uns schon getan. Und wenn es dann an bestimmte Punkte geht aus seinem Wort, die wir vielleicht tun sollten, dann sagen wir, ja, das muss man nicht unbedingt tun und jenes brauche ich jetzt noch nicht. Und man findet so schnell irgendwelche komischen Ausreden oder erfindet dann im Laufe der Zeit auch irgendwelche Schleichwege. Ja, deswegen kann ich es nicht und darum nicht und das steht vielleicht im Wege. Und wir sind nicht bereit, wirklich den Herrn Jesus Herr zu sein lassen in unserem Leben. Und wenn wir mal so einen Schlingelkurs angefangen haben, so einen komischen, wo wir nicht aufrichtig mit dem Herrn gehen, dann wird es zur Normalität. Es schleicht sich uns ein in unserem Alltag. Ja, das haben wir jetzt uns so dran gewöhnt. Ist normal. Und man hat auf einmal vielleicht sogar ein gutes Gewissen dabei. Obwohl der Herr etwas ganz, ganz anderes will. Wir sind manchmal nicht besser wie die Schriftgelehrten und Pharisäer. Oder wo wollen wir vielleicht Verbindlichkeiten umgehen? Hast du auch, wie die Pharisäer, vielleicht sogar auch unbewusst schon manches Täuschungsmanöver aufgefahren oder auch bewusst in deinem Glaubensleben eingeführt? Lass dir da viel, viel Klarheit schenken von dem Herrn Jesus. Mögen wir den Herrn Jesus immer wieder neu um Gnade bitten, dass wir unsere Aufrichtigkeit vor ihm nicht in irgendwelche Verkehrtheiten oder Falschheiten verdrehen. Wenn wir morgen da, bin ich irgendwie auf dem falschen Kurs, da denke ich irgendwie in die verkehrte Richtung. Lass dich wieder korrigieren. Es kann manchmal auch wehtun, aber es wird immer wunderbar sein, wenn du weißt, ich bin auf dem Weg, den der Herr mich haben will. Und ich stehe klar zu ihm. Oder natürlich ist es auch schlimm, wenn es um unser Reden geht. Und man zu dir oder zu mir als Christ womöglich sagen muss, hey du, jetzt aber mal ehrlich, sag mal ehrlich, was du jetzt dazu meinst. Sag mal ehrlich. Also wenn wir dann so vielleicht auch öfters mal gefragt werden, dann muss man sagen, hey, wie komme ich eigentlich an? Geht er eigentlich gar nicht davon aus, dass ich die Wahrheit sage? Oder muss man bei mir extra nachbohren, dass vielleicht die Wahrheit aus mir herauskommt? Jetzt aber mal ehrlich. Es kann sich ja bei uns so, können sich so komische Dinge einschleichen.
Und wir haben es ja schon gesagt, Unwahrheit und Unaufrichtigkeit schafft Misstrauen. Egal, ob es unter Glaubensgeschwistern ist, hier in der Gemeinde oder ob es draußen ist. Innerhalb Ehe und Familie oder unter Bekannten, Verwandten oder unter irgendwelchen Menschen der Welt. Und ich sage es nochmal, diesen Spruch kennt auch die Welt. Wer einmal lügt, den glaubt man nicht. Und wenn er, doch gleich die Wahrheit spricht. Die Welt weiß es, wir sollten es besser wissen. Das erste war der Missbrauch mit dem Schwören. Das zweite ist die Korrektur. Gehen wir wieder in Matthäus 5 zurück, in die Bergpredigt. Der Herr Jesus hat den damaligen Missbrauch nicht so stehen lassen. Wir haben das ja jetzt schon auch in Matthäus 23 gelesen, wie scharf er diese Sache anprangert. Aber auch hier in Matthäus 5, ab Vers 33, sagt er hier in der Bergpredigt zu seinen Jüngern, ja, zu denen, die jetzt ihm nachfolgen wollten. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst dem Herrn deine Schwüre halten. Vers 34, ich aber sage euch, und jetzt kommt die Korrektur, ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt. Weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt. Auch bei deinem Haupte sollst du nicht schwören, denn du vermagst kein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Es sei aber eure Rede, ja, ja. Nein, nein, was darüber ist, das ist vom Bösen. Also der Jesus fährt jetzt hier eine scharfe Korrektur auf. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel und so weiter. Das ist natürlich jetzt eine spannende Sache. Und wenn man das so zum ersten Mal liest und die anderen Zusammenhänge nicht so genau kennt, dann kann man sehr schnell einen Schluss hervorbringen und sagen, ja, als Christ darf ich niemals schwören. Ich darf laut den Worten Jesu nicht schwören. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt. Das ist für uns aber jetzt wichtig, ob das generell gilt für uns als Christen. Infolge dieser Worte aus der Bergpredigt, da gab es schon im Laufe der Jahrhunderte, im Laufe der Kirchengeschichte, verschiedene Gruppierungen, die sagten, auch wenn es darum ging, dass sie im Gericht eine Aussage machen sollten, ich darf nicht schwören. Ich bin Christ, Jesus hat es verboten. Und es ist eben die Frage, ob das wirklich so ist. Ich denke, wenn wir ein Gesamtbild der Heiligen Schrift bekommen, dann können wir das so nicht vertreten, dass uns der Herr Jesus jegliches Schwören verboten hat. Denn Gottes Wort zeigt uns an vielen Stellen, dass da, wo ernstlich auf den Namen Gottes geschworen wurde, Gott auch nichts dagegen hatte, wenn die Schwüre gehalten wurden. Das geht vom Alten Testament bis hin zu Jesus Christus. Und von Jesus Christus über in das Neue Testament, in die neutestamentlichen Briefe hinein. Ich möchte nur noch kurz vom Alten Testament nochmals wiederholen. Abraham, habt ihr vorhin gehört, es war ein Schwur, den Gott gefallen hat. Oder denken wir an Hannah im Buch Samuel, bevor sie Samuel geboren hatte. Sie hat dem Herrn geschworen, dass sie den Samuel dem Herrn geben möchte. Oder denken wir an Jonathan, diesen engen Freund Davids. Er hat einen Eid, einen Schwur von David verlangt. Oder denken wir an Jesus selbst. Wie war es denn, als er gefangen genommen wurde und dann vor den Hohen Rat gestellt worden ist und von dem Hohen Priester gefragt wurde, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus, der Sohn Gottes bist. Der hohe Priester legte dem Herrn Jesus einen Schwur auf. Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott. Matthäus 26, 63. Und hat Jesus ihm gesagt, hey, du sollst gar nicht schwören? Hat er es angeprangert? Nein. Jesus hat sogar eine Antwort darauf gegeben. Jesus sprach zu ihm in voller Verantwortung vor dem himmlischen Vater. Du hast es gesagt. Quasi, dass er der Christus ist. Jesus antwortet auf diesen Schwur. Er geht darauf ein. Ja, selbst in der Zeit nach Jesus, und das ist uns auch ganz wichtig in den neutestamentlichen Briefen, Wir haben ja schon in der Leitung 1. Thessalonicher gehabt. Schlag mal bitte nochmals 1. Thessalonicher auf. 1. Thessalonicher Kapitel 5. Irgendwie haben wir es heute auch mit den Thessalonichern. 1. Thessalonicher Kapitel 5. Interessant, was Paulus da sagt zu den Thessalonichern. Konnte er dieser Gemeinde nicht vertrauen? Wir wissen es nicht genau. Jedenfalls hat er diese Gemeinde eingeschworen bei dem lebendigen Gott. Lesen wir hier ab 1. Thessalonicher 5, Vers 25. Da sagt er so abschließend: Brüder, betet für uns. 26. Grüße die Brüder alle mit dem heiligen Kuss. 27. sagt er: Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass dieser Brief allen heiligen Brüdern gelesen werde. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Paulus, du sollst nicht hier schwören oder beschwören im Herrn. Paulus hat es aber nicht nur einmal gemacht. Wir lesen öfter solche Ausdrücke von ihm. Zum Beispiel 2. Timotheus 4, Vers 1. Er hatte doch wirklich eigentlich ganzes Vertrauen zu diesem Mitarbeiter Timotheus. Wir gehen davon aus, weil Timotheus war so oft bei ihm. Er hat Timotheus angelernt. Timotheus hat ihn oft begleitet. Gut, er hat jetzt Timotheus auch hier ganz bestimmte Aufgaben gegeben. Und doch legt Paulus einen Schwur auf den Timotheus. 2. Timotheus 4, Vers 1. Hier sagt er zu Timotheus: Ich beschwöre dich vor Gott und Christus Jesus, der Lebendige und Tote richten wird bei seiner Erscheinung und bei seinem Reich, dass du dieses und jenes tust. Wir fragen uns, war das nötig? Tja, wir können fest davon ausgehen, dass Paulus volles Vertrauen hatte zu Timotheus. Aber es kommt einfach nochmals hier zum Ausdruck, wie wichtig das war. Und welche Priorität, welches Gewicht auf diesen Dingen lag. Timotheus durfte in diesen Dingen nicht versagen. Auch die Gemeinde der Thessalonicher durfte nicht versagen. Sie sollten diesen Brief weiterreichen an die anderen. Und Timotheus sollte das tun, was Paulus sagt. Es ging nämlich um das Evangelium. Es ging um die Sache Gottes, nicht um irgendeinen Auftrag. Also gerade in den Briefen des Paulus finden wir mehrere solche Aussagen. Und hätte mir auch zu Paulus sagen können: Hey Paulus, also du versündigst dich hier. Nicht schwören, Jesus hat es gesagt. Nein, Paulus hat es in voller Autorität als Apostel getan. Und er hat sich hier nicht versündigt mit solchen Aussagen. Aber es gibt auch Stellen wie aus dem Hebräerbrief. Wer den Hebräerbrief geschrieben hat, das wissen wir nicht. Manche meinen, es wäre Paulus gewesen, aber das ist überhaupt nicht sicher. Jedenfalls der Schreiber des Briefes an die Hebräer, der möchte seinen Zuhörern große Gewissheit und viel Trost vermitteln, indem er sagt, Hebräer 6, Vers 16, wer will, kann auch damit aufschlagen, dann lassen wir es gut sein. Hebräer 6, Vers 16 und 17. Hier belegt dieser Schreiber des Hebräerbriefs: Menschen schwören ja bei dem Größeren. Er sagt hier keinen Ton, dass Menschen nicht schwören dürfen. Menschen schwören ja bei dem Größeren. Und für sie ist der Eid das Ende alles Widerspruches und dient als Bürgschaft. Das heißt also, wenn Menschen auf Gott schwören, dann ist es das Ende alles allen Widerspruches. Und der Hebräerbrief sagt nichts dagegen. Hebräer 6, Vers 17 sagt er dann: Darum ist Gott, als er den Erben der Verheißung, das heißt Jesus Christus, in noch stärkerem Maße beweisen wollte, wie unwandelbar sein Ratschluss sei, mit einem Eid, genau übersetzt mit einem Schwur, ins Mittel getreten. So stellt sich auch dieser Brief nicht gegen das Schwören, gegen das richtige Schwören, sondern er zeigt auf, dass ein Schwur sogar eine zwischenmenschliche Bekräftigung darstellt, welche auch möglichen Streitigkeiten ein absolutes Ende setzt. Aber es muss richtig geschworen werden. Es muss aufrichtig geschworen werden. Es muss mit der vollständigen Wahrheit umgegangen werden. Es muss absolut verbindlich sein, wenn man bei dem Größeren, ja, wenn man bei Gott schwört. Und nun die Frage nach dieser kurzen Erläuterung: hatte der Herr Jesus das Schwören vollkommen verboten. Wenn wir solche Belegstellen nicht hätten, können wir sagen, ja, Vorsicht, aber wir sehen hier, er hat es nicht vollkommen verboten. Aber gehen wir jetzt einen Schritt weiter noch zum Schluss, noch ein dritter Punkt, ein letzter Punkt. Und in diesem Punkt heißt es der Christ und das Schwören. Der Christ und das Schwören. Also wie schon gesagt, aus diesem Gesamtbild der Bibel können wir nicht daraus schließen, dass ein Christ niemals schwören soll oder niemals schwören darf. Was zeigt uns aber der Herr Jesus sehr, sehr deutlich auf? Und das möchten wir heute mitnehmen. Was zeigt er sehr deutlich auf? Dass der Missbrauch mit dem Schwören absolut aufhören muss. So wie es zum Beispiel in Israel war. Das duldet der Herr nicht. Der Missbrauch mit Schwören muss aufhören. Das heißt auch für uns, wir sollten nicht leichtfertig in Gesprächen einfach andere zum Schwören bringen wollen. Schwöre mir, dass das so stimmt. Oder womöglich selbst leichtfertig sagen, ich schwöre dir. Oder sogar womöglich sagen, ich schwöre bei Gott, wenn es der andere nicht glauben will. Das sollten wir niemals tun. Unser Herr Jesus sagt, solches Schwören ist vom Bösen. Das ist nicht von Gott, sondern vom Bösen. Was sollte denn vielmehr im Alltag und unter unseren zwischenmenschlichen Beziehungen und Gesprächen dein und mein Schwur sein? Was sollte denn da unser Schwur sein? Schauen wir nochmal in Matthäus Kapitel 5, Vers 37. In die Bergpredigt. Matthäus 5, Vers 37. Der Herr Jesus reduziert dies auf eine ganz einfache Sache. Reform. Der Jesus ist ein richtiger Reformator. Er geht der Sache wieder auf den Grund. Was soll denn eure Rede sein? Vers 37. Sei aber eure Rede ja, ja, nein, nein. Und das muss man dir glauben können. Was darüber ist, das ist vom Bösen. Dein Ja, das soll auch ein Ja sein. In der Welt ist ein Ja nicht immer ein Ja. Wenn dir die Menschen draußen ein Ja geben, muss es nun lang nicht ein Ja sein. Oder wenn die Menschen dir draußen ein Nein geben, heißt es nun lang nicht, dass es ein Nein ist. Aber du und ich, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und bei uns muss ein Ja sein. Und ein Nein muss auch ein Nein sein. Manche sagen Ja und sie meinen Jein. Manche sagen auch Nein und meinen Jein. Was jetzt? Was hast du jetzt gemeint? Keine Ahnung. Wird sich herausstellen, was er tut und was alles dabei herauskommt. Aber du solltest nicht äußerlich einfach Ja sagen und innerlich womöglich Nein meinen. Das ist ja falsch. Falsch vor deinem Mitmenschen, aber auch falsch vor Gott. Der Mitmensch sieht es vielleicht gar nicht, aber Gott sieht dein Herz, wie du es wirklich meinst. Und wenn es dann darum geht, das Ja umzusetzen, so heißt es, oh, das habe ich ja gar nicht so gemeint. Ja, du hast doch Ja gesagt. Ja, ja, man kann oft Ja sagen. Aber das ist gefährlich. Vor Gott ist es gefährlich. Wie oft haben wir das auch schon in der Gemeinde erlebt? Am Büchertisch. Ja, ich komme am Sonntag in eure Gemeinde. Freut mich, dass es euch hier gibt. Oh, man denkt, ja, da kommen jetzt 3 Leute in die Gemeinde am Sonntag. Sie haben alle Ja gesagt. Keines gekommen. Was war das für ein Ja? Oder Leute melden sich zu besonderen Gemeindeveranstaltungen an. Ja, ich komme! Doch wer ist nicht da, der sein Ja gegeben hat? Oder ich tue dieses oder jenes. Ja, ich werde es tun. Versprochen ist das, aber wurde es getan? Oh, so oft haben wir schon das Gegenteil erlebt. Natürlich, keiner von uns ist vollkommen, auch ich nicht. Ich habe auch schon Dinge versprochen und es nicht getan. Auch ich bin nicht vollkommen. Und wir können auch mal Dinge vergessen oder es können auch Dinge dazwischen kommen, wo wir wirklich mit bestem Gewissen in den Dingen vorwärts gehen. Und es soll heute Morgen auch an niemand an irgendeine Beschwerde sein, gar nicht. Doch ab und zu kam auch schon mancher Pastor auf den Gedanken, wenn manche Christen, also manche Kinder Gottes, sich auch so am Arbeitsplatz verhalten, wie sie sich gegenüber der Gemeinde verhalten, dann würden sie bald rausgeworfen werden. Wenn du am Arbeitsplatz etwas sagst, ich bin morgen früh um 8 da und du erscheinst erst um 10 oder um 11, dann wird es auf Dauer Probleme geben, wenn du das zum dritten Mal machst. Dann bist du nicht mehr vertrauenswürdig. Oder wenn du sagst, ich tue dieses oder jenes und tust das nicht, ja, dann sagt der Chef, ja, zu was habe ich dich eingestellt? Ich möchte, dass die Arbeit gewissenhaft gemacht wird. So ist es also wichtig, dass wir im Alltag vertrauenswürdig und glaubenswürdig sind oder glaubwürdig sind. Und wie gesagt, im Alltag sollte bei uns vom Schwören generell überhaupt nicht die Rede sein. Ihr sollt überhaupt nicht schwören. So sagt es der Herr Jesus. Und in diesen Alltagsdingen, da verbietet uns auch der Herr Jesus wirklich das Schwören. Er verbietet uns jegliches Schwören im Rahmen alltäglicher Unterhaltung mit anderen Menschen. Denn darin zu schwören, das ist wirklich völlig fehl am Platz. Und es gibt ja heute viele Menschen draußen, ich weiß nicht, wie ihr so manchmal Gespräche beobachtet, dass Menschen schnell mit irgendwelchen Aussagen einfach schwören. Oder dass sie ihre Argumente, ihre scheinbar guten Argumente mit einem Schwur bekräftigen wollen. Wenn man in der S-Bahn ist oder im Bus oder auch draußen auf der Straße und man hört mal so manche Menschen, vor allem auch Jugendliche in ihren Gesprächen, ist manchmal schon interessant. Da sagen sie dann, hey, ich schwöre dir, dass es so war. Ich schwöre dir, glaubst du mir nicht? Und wenn es vielleicht mal ganz extrem wird, dann sagen sie auch unter Umständen, ich schwöre sogar bei Gott. Also ich höre es schon öfters mal, wenn ich unterwegs bin. Aber genau solch ein Schwören, das verbietet uns der Herr Jesus eindringlich. Er verbietet natürlich hier auch den jüdischen Menschen, aber das ist für uns die geringere Frage, beim Himmel oder beim Tempel oder bei anderen Dingen zu schwören. Wir haben heute keinen Tempel mehr. Ein Tempelgebäude gibt's nicht. Aber gut, vielleicht würde der eine oder andere vielleicht auch beim Himmel oder bei der Erde schwören. Aber genauso sollen wir auch das nicht tun. Warum nicht? Weil ja diese Dinge auch alle in Verbindung mit dem lebendigen Gott stehen. Oder willst du etwa den Himmel von Gott trennen? Geht ja gar nicht. Wenn du beim Himmel schwörst, dann bist du ja auch bei Gott. Denn der Himmel ist Gottes Thron. Ja, dann schwöre ich bei der Erde. Geht auch nicht. Du kannst auch die Erde nicht vom Herrn trennen. Denn was ist die Erde? Denn die Erde ist seiner Füße Schemel, sagte Jesus. Da stellt der Herr seine Füße drauf. Also, wenn du auch bei der Erde schwörst, bist du auch gleich bei Gott. Ja, aber ich kann doch bei meinem eigenen Haupte schwören. Tja, wie ist das denn? Der Jesus sagt, das sollst du auch nicht tun. Nicht einmal bei deinem eigenen Haupt sollst du schwören. Ja, warum denn nicht? Weil auch Gott über deinem Haupt steht, weil er der Schöpfer ist. Und wenn du bei deinem Haupt schwörst, dann steht Gott genauso darüber. Und der Jesus sagt, du und ich, wir sind nicht einmal fähig, auch nur ein Haar von unserem Haupt schwarz oder weiß zu machen. Kannst du das? Da müssen wir schon zur Einsicht kommen. Natürlich kannst du deine Haare wunderbar färben. Oh, da gibt es ja heute alle Möglichkeiten, alle Farben gibt es heute, unsere Haare zu färben. Von braun auf blond oder von grau auf schwarz. Oder, ja, neulich habe ich jemanden gesehen, der hat eine Frau, die hat ganz grüne Haare gehabt und mit welch einer hellen Farbe. Hoffentlich tut das keiner von uns. Also heute hat man alle Möglichkeiten. Das wäre natürlich auch für Gott nicht wohlgefällig, muss ich auch sagen. Doch von Grund auf schaffst du es nicht. Du kannst deine Haare färben, aber von Grund auf schaffst du es nicht, auch nur einem einzigen Haar eine natürliche andere Farbe zu verleihen. Das schafft keiner von uns. Auch bei deinem Haupte sollst du nicht schwören, denn du vermagst kein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Da steht nämlich der Schöpfer drüber. So wie er es gegeben hat, so ist es. Das ist allein das Werk des Schöpfers. Und weil dein Haupt, ja dein ganzer Leib ein Werk des Schöpfers ist, darum sollst du auch nicht bei deinem eigenen Haupt schwören. So einfach ist das. Wir sollen und brauchen also im Alltag keine Schwüre ablegen. Und ich möchte es noch einmal sagen, was soll unsere Rede sein? Es ist so einfach, eure Rede sei aber ja, ja, nein, nein. Und wie wichtig es ist es für unsere Menschen um uns herum, dass man sich auf dieses Ja oder Nein verlassen kann. Das soll stehen wie ein Schwur, ja oder nein. Da muss man sich auch manches Mal vielleicht vorher überlegen, ob man ja oder nein sagt. Lieber mal ein bisschen mehr überlegen beim Reden. Aber wir kennen ja auch viele Situationen in unserem Land oder im allgemeinen Bürgertum, wo auch Bürger zum Beispiel einen Schwur abzulegen haben. Wer früher im Wehrdienst war, bei der Bundeswehr, der weiß, da muss man einen Schwur ablegen. Das ist aber auch heute bei den Berufssoldaten der Bundeswehr so, dass sie noch einen Eid oder ein Gelöbnis ablegen müssen. Oder wer schon mal im Gericht war oder als Zeuge aussagen musste. Wer als Zeuge im Gericht aussagt, der muss, soweit ich darüber informiert bin, also ich bin auch kein Jurist, aber ich habe das nachgelesen, soweit ich darüber informiert bin, so richtet der Vorsitzende Richter zur Vereidigung des Zeugen im Strafprozess folgende Worte an den Zeugen. Sie schwören, Klammer bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, dass sie nach bestem Wissen die reine Wahrheit sagen und nichts verschwiegen haben. Und der Zeuge muss daraufhin antworten, ich schwöre es, in Klammer, so wahr mir Gott helfe. So ist es bis heute in den deutschen Gerichten. Und da kannst du nicht als Kind Gottes sagen, ja, mir kann man so glauben, ich bin Christ. Sondern da musst du dich ja der Obrigkeit unterordnen. Du kannst auch nicht sagen, ja, ich soll nicht schwören, der Jesus hat gesagt, tut es nicht. Wenn es absolut gegen Gottes Wille sprechen würde, absolut gegen den Herrn Jesus, dann müssten wir natürlich auch sagen, ja, das können wir nicht tun. Aber wie wir das aus der Schrift erkennen, hat uns der Herr kein absolutes Verbot gegeben. Also können wir mit gutem Gewissen, ja und auch mit bestem Gewissen vor Gott, auch im Gericht einen Schwur ablegen. Oder auch, wenn jemand als Soldat vereidigt wird. Oder in anderen Dingen. Und das tun wir in der Gegenwart Gottes, vor Gott und vor den Menschen. Denken wir zum Beispiel an den Bund der Ehe. Ja, wir würden nicht unbedingt sagen, dass ein Eheversprechen ein Schwur ist. Weil man kann das hindrehen, wie man will, aber in gewisser Weise ist es doch eine große Verbindlichkeit. Es ist schließlich die Schließung eines Bundes. Eines Bundes, der ein Leben lang halten soll. Ein Bund, der nicht gebrochen werden soll. Und was sagen beide Partner, oder was müssen beide Partner sagen, wenn sie jeweils gefragt werden? Jeder muss Ja sagen. Und da ist auch die Frage, ist das Ja wirklich ein Ja auf Lebenszeit? Wir können ja auch Nein sagen, weiß jeder, wo man dran ist. Ja, sag jetzt Nein bei der Eheschließung, ja? Die Möglichkeit hat man auch, aber ich weiß nicht, ob das schon mal jemand getan hat. Ja, gab sicher auch solche Fälle. Aber das Ja soll ein Ja sein und das soll wie ein Schwur sein. Ich persönlich denke zum Beispiel auch gerne an die Absolvierung der Bibelschule zurück. Auch dort wurde gesagt, bevor wir zur Absolvierung kamen, ja, ihr habt in der Absolvierung ein Gelöbnis abzulegen. Ihr wart jetzt 3 Jahre auf der Bibelschule und ihr verpflichtet euch jetzt vor Gott in dieser Absolvierung. Und bevor wir eingesegnet worden sind und uns die Hände aufgelegt worden sind, mussten wir dem zustimmen, dass wir dem Herrn dienen wollen. Und dass wir uns leiten wollen, von Gott leiten lassen wollen, ja von seinem Geist leiten lassen wollen, dorthin zu gehen und dem Herrn dort zu dienen, wo er uns haben will. Das war ein Gelöbnis vor Gott. Ein gewisser Gelöbnis, würde ich nicht sagen, ist ein Schwur, aber es ist schon, geht in diese Richtung. Es ist eine Verpflichtung vor Gott. Nun, ich möchte langsam zum Schluss kommen. Unser Thema war heute Christsein und Schwören, Fragezeichen. Und 3 Punkte haben wir uns dazu angesehen. Erstens war es der Missbrauch. Das zweite war die Korrektur Jesu. Und das dritte war der Christ und das Schwören. Und zum Abschluss möchte ich einfach sagen, möge Gott uns helfen, uns allen, dass wir uns jederzeit dieser großen Verantwortung vor Gott bewusst sind. Mit unserem Reden, aber auch mit unserem Handeln. Und wenn wir ein Ja aussprechen, dass wir es dann auch so meinen. Und wenn wir Nein sagen, dass wir es dann auch so meinen. Und wenn wirklich eine Aussage vor Gott dran ist, wenn wir wirklich in einer besonderen Lage sind, wo es um das Schwören geht, dass wir dann mit der ganzen Wahrheit umgehen und niemals täuschen. Gott hört alles. Er sieht alles. Er sieht auch jede Art von Übertreibung. Und er sieht natürlich auch jede Art von Lüge. Und wir haben seinen Geist bekommen und in diesem Geist wollen wir wandeln, dem Geist der Wahrheit. So lasset uns durch diesen Geist, durch Gottes Geist, die Wahrheit reden und auch in Wahrheit leben. Es sei aber eure Rede ja, ja, nein, nein. Und was darüber ist, das ist vom Bösen. Amen. Lasst uns noch beten. Lieber Vater im Himmel, wir sind vor dir versammelt und wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und wir meinen manches Mal, wir hätten schon alles verstanden, wir hätten schon so viel begriffen und oft deckst du so vieles in unserem Herzen auf. Und wir möchten dich um Vergebung bitten, wo wir uns schon auch ganz unbewusst an dir versündigt haben. Wo wir nicht bewusst gelogen haben, aber vielleicht auch nicht gänzlich mit der Wahrheit umgegangen sind. Und wo unser Ja auch schon ein Jein war oder womöglich ein Nein. Wir möchten dir danken, Herr, dass du uns deinen Geist gegeben hast und dass du uns durch deinen Geist immer mehr in die ganze Wahrheit hineinleiten möchtest. Und Herr Jesus, hilf uns, dass wir dir gehorsam sein können, dass wir dir Freude bereiten können. Und das Christsein, es macht ja auch wirklich Freude, wenn man erkennt, Herr, wie wunderbar du unser Leben gestaltest, wie wunderbar du uns hilfst, dass du täglich da bist und dass du uns so sehr liebst, dass du uns in allen Bereichen weiterbringen möchtest. Hilf uns, o Herr, dass wir dein Wort beherzigen und auch das beherzigen, was wir aus deinem Wort erkannt haben. Wir danken dir und preisen dich und möchten uns dir anbefehlen. Im Namen Jesu. Amen.